Birgit packt aus, Backlist-Perlen und Verkaufsargumente für ihre Kinderbuchabteilung. Der Podcast des Gerstenberg Verlags.
Was ist Backlist? Warum ist sie wichtig? Das haben wir in der ersten Runde mit der Verlegerin Daniela Filthaut, der Buchhändlerin Birgit Schollmeier und dem Branchenpressenjournalisten und Kinderbuchexperten Stefan Haug gehört. Wir haben versprochen, dass die drei ihre Lieblingstitel auch auspacken können. Jetzt bin ich neugierig. Welche Backlist-Perlen haben Sie mitgebracht? Welchen Büchern wünschen Sie ein langes Leben? Birgit, was steckt in deiner Bücherkiste?
In meinem Karton, die Backlist-Perle, die ich hier vor mir liegen habe, ist von Aaron Becker Die magische Reise. Die magische Reise ist ein besonderes Buch und das muss man Ihnen, euch auch besonders ans Herz legen, wenn Sie es noch nicht kennen. Es kommt nämlich ohne Text aus. Und das ist ja immer das ganz, ganz Besondere, wenn ein Buch das schafft, zeichnerisch mir eine Geschichte zu erzählen, die mich packt, die mich mitnimmt, die ich gerne begleite, die einen Spannungsbogen hat. Das ist unglaublich, da ich jemand bin, der überhaupt gar nicht zeichnen kann, wirklich nicht. Ich habe schon Schwierigkeiten, einen Kochtopf oder ein Messer zu malen. Finde ich das ganz toll, wie der Aaron Becker das hier präsentiert. Ein kleines Mädchen, das wir kennenlernen, möchte gerne spielen. Die Eltern haben aber keine Zeit. Drachen steigen lassen, Roller fahren, Ball spielen, geht alles nicht. Keine Zeit, die Großen. Sie findet einen Stift in ihrem Zimmer, einen roten Stift, und sie malt einen Türbogen auf ihre Wand. Und sie stößt diese Tür auf und ist plötzlich in einer ganz anderen Welt. Eine Reise beginnt, eine Traumreise, die mit einem Wald anfängt. Dann ist da ein Meer, dann braucht man ein Boot. Das kann man sich alles malen. Man malt sich ein Boot, dieses Mädchen fährt mit diesem Boot los. Und es wird immer fantastischer, es wird immer fremdländischer. Sie wird andere Personen kennenlernen. Und es ist einfach großartig gemacht. Und ich kann es nur ganz, ganz, ganz warm empfehlen. Ich sage immer dazu, da habe ich im Buchhandel immer gesagt, solche Bücher, die keine Texte haben, sind eine Schulung für Kinder, für später. Ich mache positiv eine Bildbetrachtung und sage was dazu. Treffe eine Aussage zu diesem Buch und das muss ich später in der Schule irgendwann auch mal machen. Und dann bin ich das aber schon ein Stück weit gewohnt, weil ich öfter mal ein Buch in der Hand hatte, wo es keinen Text gab. Also von daher wirklich ein ganz großartiger Schatz, den ich ganz, ganz gerne gehoben habe und weiterempfehlen möchte.
Das Wunderbare daran ist ja, bei textlosen Bilderbüchern, dass das Kind gleichberechtigt mit dem Erwachsenen Mitleser oder Vorleser ist. Sonst ist es immer so, der Erwachsene, weil er lesen kann, hat ja immer einen Vorteil, er hat immer den Vorsprung und das Kind hängt hinterher. Hier sind beide gleichzeitig daran und da Kinder das nun mal sehr, sehr originär geübt haben, sind sie fast immer schneller im Sehen, im Erkennen, in blitzschnellen Kombinieren. Da kann natürlich auch immer was anderes rauskommen. Es können manchmal auch zwei Geschichten rauskommen mit zwei Erzählsträngen. Aber das macht das Wunderbare aus von solchen Büchern wie hier Aaron Beckers Magischer Reise, dass man einfach verschiedene Fäden hat, dass man darüber in Dialog treten kann, ins Gespräch reinkommen kann. Und das darf man gar nicht vergessen, wie wichtig das ist für frühkindliche Entwicklung.
Genau, das Tolle daran ist ja auch, wenn Kinder die Möglichkeit haben, sich zu äußern und zu reden, und das müssen sie ja, wenn so eine Geschichte ohne Worte da ist, dass sie Dinge entdecken, die du und ich gar nicht sehen würden. Das ist ja immer das, was es so spannend macht. Das ist zwar bei anderen Büchern auch so, aber da ist der Text eine Vorgabe und da hat es so einen Strang. Und das ist halt hier anders, weil der Fantasie gar keine Grenzen gesetzt sind.
Wir nennen ja diese Art von Büchern die sogenannten Silent Books, aber das sind natürlich überhaupt keine Silent Books. Aaron Becker kommt von der Trickfilm-Illustration und das merkt man seinem Buch auch an. Das ist wirklich filmisch, das reißt einen mit. Da braucht man eigentlich keine vorgegebene Geschichte. Und in diesem Sinne ist es auch, was ihr schon gesagt habt, dass es sozusagen kein Gefälle zwischen Vorleser oder Vorleserin und dem Kind gibt, ist es auch so, dass bei den sogenannten Silent Books natürlich auch Kinder, die aus verschiedenen Sprachherkünften kommen, sich mit so einem Buch wunderbar beschäftigen können. Also das ist auch toll in Schule, im Kindergarten, wo vielsprachige Kinder unterwegs sind, und damit ist es auch ein zutiefst, sage ich mal, fantastisches, aber auch verbindendes und demokratisches Bildangebot.
Also das hast du wirklich toll gesagt. Das habe ich nämlich gar nicht so im Blick gehabt. Aber das stimmt natürlich. Gerade jetzt, wo wir immer mehr Kinder bekommen, die eben nicht unsere Sprache grundsätzlich sprechen, ist das natürlich ein unglaubliches Angebot für Menschen, die mit den Kindern erzählen wollen und die können in ihrer Sprache erzählen. Das ist ehrlich großartig. Also noch ein Punkt mehr für dieses Buch. Das muss in eure Buchläden.
Stefan, sag, was siehst du aus dem Karton?
Ja, ich habe als Kontrast einen Schweizer Klassiker mitgebracht, Schellenursli, weil hier spielt der Text eine wahnsinnig große Rolle. Getextet, geschrieben ist es von Selina Höns und die Zeichnung hat Alois Carriger gemacht. Und da geht es da um einen Jungen, der in diesem Dorf lebt. Und es ist ein Brauch, das gibt es im Unterengadin bis heute, Chalanda Marz, das ist, der Winter wird ausgeläutet, ausgeschellt, er wird vertrieben mit großen Kuhschellen und Kuhglocken und dann kriegt jeder, jedes Kind kriegt eben eins und man kann sich vorstellen, es reicht nicht für alle sozusagen von der Größe her, kann nicht jeder eine große kriegen. So, und er, als er dran ist, er kriegt nur so eine kleine Kälberschelle und ist also bestürzt und traurig. Warum? Weil, wenn man von Hof zu Hof zieht damit, ist mit dem Brauch verbunden, dann dreht man die um und dann kriegt man sozusagen von den Hofbewohnern, da wird das mit Kuchenresten, mit Nüssen, mit all dem gefüllt und was passt denn so eine kleine Kälberschelle? Nicht so viel wie eine große Glocke. So, also ist er ziemlich traurig und denkt, oh, das kann doch irgendwie nicht sein, dass er wie so ein Kleiner da dann warten muss. Und dann ist das so vom Text her so lyrisch beschrieben. Ich zitiere mal, Urs lässt sich nicht als Kälblein treiben. Er will kein Schellenursli bleiben. Er wäre bereit zu einer Tat, doch weiß er lange keinen Rat. Er denkt und denkt in sich hinein. Da fällt das Mainses ihm ein. Hängt dort nicht eine große Glocke, seit langem schon am selben Pflocke? Und man merkt so, dieser Rhythmus, der diesem Text eigentlich innewohnt, also meine Tochter hatte das mit 3 Jahren, konnte das auswendig dann nach einer Zeit, das war auch ein Lieblingsbuch von ihr. Und man lernt solche Wörter wie Alm, heißt eben Mainses und das, ganz schnell merkt man das. Und dieser Rhythmus, der ist wahnsinnig toll. Und er macht sich also einfach auf diesen Weg, oben auf die Alm. Und natürlich, bis er ankommt, ist Nacht. Ne? Er kommt also irgendwie da rein, hebelt den Fensterladen auf, da hängt die Glocke, er ist super glücklich und er fällt dann einfach komatös sozusagen in Schlaf, weil er ist, und er träumt einfach nur, es ist wunderbar. Währenddessen, Kontrapost, unten im Dorf sind natürlich alle hellauf in Aufregung, weil die Mutter wartet, der Vater wartet, die sitzen all und dann heißt es, es sucht nach ihm der ganze Ort, es ist und bleibt der Ursli fort. Umsonst ist der Laternenschein, dem Ursli leuchtet er nicht heim. Also wir haben plötzlich einen ganz anderen Duktus wiederum und das Besondere bei dem ist eben, jetzt normalerweise denkst du so, Bub ist ausgerückt, was passiert, der kriegt ordentlich, 1940 geschrieben, der kriegt ordentlich eine auf die Hucke. Nein, also der kommt mit seiner Glocke, freut sich wie ein Schneekönig, springt also der Mutter, springt der Mutter mit der großen Glocke um den Hals und er wird nicht verdroschen, er wird nicht gescholten und das ist eben das Wunderbare sozusagen, heute sagt man Empowerment, glaube ich, diese Selbstermächtigung, ne? Aber was da passiert, er macht was, er macht es aus eigenen Stücken und er darf es auch und darf die ganze Geschichte erzählen und natürlich geht er dann mit der großen Glocke bei dem Umzug mit.
Das ist ja nun ein echter Klassiker und fast nicht etwas, was wir als Backlist-Titel bezeichnen würden. Schellenursli, das gibt es heute noch, ein echter Bilderbuch-Klassiker. Was glaubst du, warum der Schellenursli seit dieser Zeit, seit es geschrieben hat, am Überleben erhalten hat? Was hat das Buch Besonderes?
Ja, das Besondere ist eben die Figur dieses Jungen. Also das heißt, jedes Kind kann sich mit ihm wunderbar identifizieren, weil es gibt eine Situation, mit der man nicht zufrieden ist. Und statt halt die Schultern zu zucken und zu sagen, naja, ist halt so, muss ich mich dreinfügen, sagt es, nee, ich Er denkt und denkt in sich hinein und dann kommt ihm eine Idee. Und die ist etwas aberwitzig und er fragt auch keinen, sondern er macht das und er führt seine Idee aus und hat damit Erfolg. Und ich glaube, das ist so eine wunderbare Geschichte, die wo man sich auch 100 Jahre später noch mit gut identifizieren kann als junger, kleiner Leser.
Und ich finde, die Zeichnungen sind absolut alterslos. Das kann heute genauso gezeichnet werden wie vor 40 Jahren oder vor 80 Jahren. Das ist einfach klasse. Das ist wirklich, wirklich, da verliert es nichts an Aktualität oder an Zauberhaftigkeit oder wie immer man das jetzt nennen will. Das könnte auch heute gezeichnet sein.
Absolut. Das war auch das erste Bilderbuch von Carrigier, der eigentlich Künstler war und dass die ihn gewonnen konnten dazu, ist natürlich auch, du merkst, also wie jedes Bild da durchkomponiert ist.
Ja, toll. Das ist der Grund vielleicht, dass es das heute noch gibt.
Ja, also das, wie sagt man, das wunderbare Zusammenspiel zwischen Text und Bild.
Genau, ja.
Daniela Filthaut, ich sehe da schon etwas Bekanntes. Welche Empfehlung haben Sie für uns?
Jetzt haben wir gerade so einen schönen Klassiker vorgestellt bekommen und ich habe heute nochmal aus unserem Programm mitgebracht, keinen Klassiker, sondern ein tatsächlich ganz junges Backlist-Buch, weil wir gelernt haben, was das heute ist. Und zwar von Piotr Socha. Piotr Socha, das Buch vom Dreck. Da denkt man, was ist denn das bitte, das was bitte. Aber ich möchte euch ein bisschen auch heiß machen für diesen Künstler, Piotr Socha, ein polnischer Künstler, der eigentlich von der Plakatkunst kommt. Der hat eigentlich früher politische Plakate gemacht, um dann irgendwann auch, wie viele polnische Künstler, ins Kinder- und Jugendbuch hinüber zu wechseln. Und das merkt man ihm heute noch an. Der hat wirklich etwas auf der einen Seite zutiefst Respekt, Respektloses, Plakatives, auf den Punkt bringendes, was Plakate ja wirklich haben müssen. Und dann hat er etwas ganz Besonderes. Er kann nämlich sich einem Thema widmen und er erzählt das und illustriert das in einer wirklich ganzheitlichen Wahrnehmung. Das Dreck, er sagt ein Buch vom Dreck. Ja, was kann man da alles erzählen? Naja, das sind 248 Seiten über Dreck, voll illustriert, einmal durch die ganze Weltgeschichte. Und er nimmt tatsächlich mit einem Thema die ganze Welt in seinen Bildern auf. Er marschiert durch die Geschichte, er marschiert durch die Hygienegeschichte. Natürlich kann man sehen, wie die verschiedenen Toilettenschüsseln in den verschiedenen Jahrhunderten aufgestellt waren. Es geht bis dahin, was bezeichnen wir als Dreck? Ganz wichtig, auch hier der politische Aspekt. Das heißt, die Kulturgeschichte der Hygiene zeigt uns auch auf, was ist eigentlich sauber und was ist dreckig. Wer hat eine weiße Weste und warum sind weiße Menschen sauber und andere eben nicht? Das ist eine ganz tiefe kulturgeschichtliche Prägung, und der wir auch uns stellen müssen und die wir auch, denke ich, gerade in heutigen Zeiten ganz besonders hinterfragen müssen. Das alles erzählt Piotr Socha in unglaublichen Bildern. Und wir haben ja ganz viel heute über Backlist gesprochen. Dieses Buch ist im letzten Herbst erschienen. Piotr Socha hat da mehrere Jahre dran gearbeitet. Und das ist eines der Bücher, von denen wir uns alle wünschen, dass es noch sehr viele Jahre seinen Platz im Buchhandel und vor allem auch in den Kinderzimmern und Bibliotheken finden. Witziger kann man Kulturgeschichte nicht vermitteln als Piotr Socha. Aber vielleicht findet Birgit das ja ganz anders.
Birgit findet das toll, weil ich finde, erstmal denkst du, das Buch vom Dreck, hä? Da gibt es ja schon Eltern, die sagen, nee, also sowas kommt mir nicht ins Haus, ja, das ist mal das Erste. Und wenn du dann aber aufblätterst und schaust, was heißt das eigentlich, Kulturgeschichte der Hygiene oder Kulturgeschichte des Drecks? Ich finde diesen Titel sowas von schön provokant, dass es von daher einfach schon einen Platz finden muss in allen Regalen und in allen Buchhandlungen, ganz klar. Hat das nicht auch schon einen Preis bekommen, wenn ich mich recht erinnere?
Ja, tatsächlich hat das Buch schon ganz viele Preise bekommen. Es war das Buch des Monats bei der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Es war bei den besten 7 für junge Leser des Deutschlandfunks. Es hat den Lux des Monats bekommen bei Radio Bremen. Es war das Wissenschaftsbuch des Jahres, Bild der Wissenschaft. Das Buch ist sehr, sehr wahrgenommen worden. Ich habe es auch genau deswegen herausgesucht, weil das ist ein Buch, da steckt unendliche Arbeit drin, von von allen Beteiligten, auch in der Recherche, im Text, in dem Bildaufbau. Das ist ein unglaublicher Fundus und natürlich haben alle Beteiligten da im Sinne des Verlegens sehr vorgelegt. Und auch für den Künstler wäre es natürlich eine Katastrophe, wenn dieses Buch ein halbes Jahr nach Erscheinen oder ein Jahr nach Erscheinen im Buchhandel nicht mehr betreut, wahrgenommen, geliebt und verkauft wird. Und deswegen ist das so ein schönes Beispiel für ein, sage ich mal, ein Backlist-Jüngling, den man noch sehr lange begleiten sollte. Das würden wir uns zumindest wünschen. Es gibt viele andere Beispiele auch. Vielen Dank an die wunderbare Birgit Schollmeier, unsere Backlist-Perle vom Feinsten, und unseren Branchenspezialisten Stefan Haug. Wir hatten heute viel Spaß und eines haben wir es ganz sicher gelernt: Bücher haben kein Verfallsdatum. Sie sind kein Joghurt. Vor allen Dingen dann, wenn sie begeistern.
Schöner und treffender kann man es nicht sagen. Herzlichen Dank Ihnen dreien für Ihre drei unterschiedlichen Perspektiven auf die Backlist, auf echte Klassiker und Backlist-Jünglinge. So viel Begeisterung steckt an. Liebe Zuhörerin, schauen Sie doch mal in Ihrem Regal nach Ihren ganz persönlichen Backlist-Perlen und dann empfehlen Sie sie weiter. Für heute klappen wir den Karton zu und freuen uns auf die nächste Folge von Birgit packt aus. Bis bald und machen Sie es gut.